So, jetzt hast du es mitbekommen. Hallo, ihr Lieben.
Ja, hi und hallo.
Willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute bin ich wieder dran und Betty gibt ihren Senf dazu.
Oh ja.
Ja, Betty, den Fall, den ich heute mitbringe, der wird als hässlichstes Verbrechen in der österreichischen Geschichte benannt.
In der österreichischen? Oh, die Österreicher haben gar viele grässliche Verbrechen. Wie Kinder einsperren in dunkle Keller.
Da bist du also schon ganz richtig. Denn unser Fall spielt heute im März 1998. Und wenn ich das sage, dann weißt du eigentlich schon, um wen es geht. Es geht um Natascha Kampusch.
Ach ja.
Sie ist zu der Zeit 10 Jahre alt und an dem Morgen ziemlich verweint, weil sie hat sich mit ihrer Mama gestritten und die Mama hat ihr eine Ohrfeige gegeben. Das liegt aber auch daran, dass die Eltern getrennt sind und Natascha nicht zu der verabredeten Zeit am Vortag wieder zu Hause war. Also Vater und Tochter haben sich einfach nicht an die Vereinbarung gehalten und dann haben sich die beiden sehr gestritten. Normalerweise verabschieden sich Natascha und ihre Mutter immer, auch wenn sie sich gestritten haben, weil die Mama sagt immer, ja, du weißt nie, was passiert und man muss immer zufrieden auseinandergehen und mit einem guten Wort. Aber Natascha denkt, ich bin 10 Jahre alt, es passiert sowieso nichts und ich habe gerade keinen Bock auf die Mama. Also geht Natascha los und ihre Mutter guckt ihr nach aus dem Fenster. Wie recht die Mutter damit haben sollte, das zeigt sich kurz darauf. Natascha ist auch sehr traurig. Sie weint noch auf dem Schulweg. Und als sie auf der Straße entlangläuft, sieht sie einen Mann vor sich. Sie überlegt gerade noch, ob sie die Straßenseite wechseln sollte. An dem heutigen Tag ist nämlich keiner ihrer Freunde mit ihr auf dem Schulweg. Normalerweise laufen die öfter auch mal zusammen, aber heute eben nicht. Und von ihrer Mutter möchte sie sich auch nicht mehr bringen lassen. Natascha denkt halt kurz nach, aber ehe sie reagieren kann, zerrt der Mann sie in einen weißen Mercedes-Lieferwagen. Dann fährt er mit ihr 17 Kilometer weit weg und sie bettelt und weint. Und der Mann sagt halt, ich kann dich nicht freilassen. Nicht, bis deine Eltern das Lösegeld bezahlt haben. So lange wirst du jetzt bei mir bleiben.
Ja.
17 Kilometer weit versteckt er sie dann in seinem selbstgebauten Verlies, das er selber über Monate unter einer Garage seines Hauses vorbereitet, fertiggestellt hat. Und er hat auch nicht wirklich lange gewartet, denn so 2, 3 Tage, nachdem er dieses Verlies wirklich gebaut hat, ist er auch schon losgestiefelt, um ein Mädchen zu finden. Er hat jetzt nicht Natascha im Speziellen ausgesucht, sondern sie hat einfach so ins Beuteschema gepasst. Das Verlies von Natascha ist 5 Quadratmeter groß. Hinter einer schweren Tresortür mit WC und Waschbecken und einem Lüftungssystem. Also in der Zeit musste sie sich selber waschen. Immer am Waschbecken, konnte anscheinend nicht duschen oder so. Zumindest eine ganze Weile nicht, aber da komme ich gleich zu. Ja, nachdem dann herauskommt, dass Natascha nicht in der Schule angekommen ist, meldet die Familie sie sofort als vermisst und die Polizei löst die größte Fahndung in der ganzen Republik aus. Zwischenzeitlich wird dann während der Ermittlungen auch die Mutter als Komplizin verdächtigt. Aber eigentlich kann sich das niemand so wirklich vorstellen. Einige vermuten jedoch, dass die Mutter halt dem Vater eins auswischen wollen würde und dann sagt, ja, wenn sie weg ist, dann kann sie auch die Wochenenden nicht mehr zu dir kommen. Das hast du jetzt davon, weil du dich nicht an die Vereinbarung gehalten hast.
Ja.
Also bringe ich sie irgendwohin ins Ausland. Ja, diese Verdächtigungen, die verlaufen aber im Sande. Also wie gesagt, das kann sich niemand vorstellen. Natascha wiederum lebt jetzt in ihrem Verlies und der Mann hat ja auch den Tornister weggenommen und auch alle persönlichen Sachen, bis auf das Kleid, was sie anhat. Also liegt sie da auf der Matratze, hat im Prinzip nichts, kein Spielzeug, nichts, mit dem sie sich beschäftigen kann, aber stellt sich so in ihrem eigenen Kopf Fragen, damit sie nicht verrückt wird.
Nicht verrückt wird, ne?
Und
Nicht
zählt auch immer wieder die Sekunden, weil das Verlies hat halt kein Fenster, sondern nur elektrisches Licht. Und es ist auch mit einer Zeitschaltuhr geschaltet. Also für sie ist es dann plötzlich Tag und plötzlich Nacht. Ja. Das Ganze geht ein halbes Jahr so und.
Unfassbar, ne?
Der Mann, der sie gefangen genommen hat, also ihr Entführer, den muss sie mein Gebieter nennen oder irgendwas anderes Ehrfürchtiges. Also so muss sie ihn anreden. Sie ist da sehr geschickt und versuchte mal nett und höflich zu sein, weil sie denkt sich, ich muss nett und höflich sein. Wenn Mama und Papa das Lösegeld bezahlt haben, dann komme ich hier schon raus. Das sind so ihre Gedanken und Hoffnungen. Natascha weigert sich dann aber letztendlich, ihn mein Gebieter zu nennen. Ich finde das eigentlich ziemlich gefährlich, aber sie macht es trotzdem. Also das finde ich schon sehr mutig. Wenn er sagt, nenn mich mein Gebieter oder Gott, und sie sagt, nö, mache ich nicht. Aber irgendwie kommen die beiden schon miteinander klar, denn nach einem halben Jahr durfte sie manchmal den Kerker verlassen, um mit ihm zu frühstücken. Und dann durfte sie gemeinsam mit ihm den Tag verbringen, je nachdem, wie brav sie war und wie gut sie den Haushalt für ihn geführt hat. Wenn sie dann den Haushalt besonders gut geführt hat, hat er ihr auch Mathehefte und Deutschhefte mitgebracht und Bücher. Natascha hat sich sehr viel Mühe gegeben, weil sie wusste ja, wenn ich lieb bin, dann kriege ich eine Belohnung. Und diese Bücher, die er ihr dann geschenkt hat, die hat sie mehrfach durchgelesen, um einfach zeitlich auch so irgendwie mal ja, der Realität zu entfliehen.
Ja.
Wolfgang wiederum, der achtet wirklich sehr auch auf ihre Hygiene. Er lässt sie duschen, er bringt ihr Frauenhygieneartikel und nach und nach bringt er ihr immer Sachen. Wenn sie allerdings nicht gehorcht, ja, seinen Befehlen gehorcht hat, dann hat er ihr auch kein Essen gebracht. Die Portionen, die er ihr bringt, sind am Anfang für eine 10-Jährige noch ausreichend, aber die werden nicht größer, je mehr Natascha heranwächst. Man vermutet, dass mit diesem Verhalten einfach ja, von Wolfgang P., das ist nämlich der Entführer, bezweckt wird, dass sie einfach einen sehr kindlichen Körper beibehält und keine Rundung kommt. Wolfgang, der ja ein sehr enges Verhältnis zu seinen Eltern hatte, verbringt auch sehr viel Zeit in diesem Elternhaus mit seiner Mutter. Die kommt öfter zu Besuch. Es gibt aber auch eine Einliegerwohnung, wo er mal eine Weile drin gewohnt hat und jetzt seine Mutter darin gewohnt hat. Sie haben sehr lange zusammen gewohnt und sie ist öfter vor Ort. Und dann frage ich mich eigentlich, ob die das nie mitgekriegt hat. Ja, das finde ich halt sehr.
Hat er sich eigentlich an der auch was Sexuelles begangen?
Ja, aber da möchte die Natascha nicht wirklich drüber reden. Also,
ach, das
ja,
Buch gelesen, ne?
Aber sie möchte halt einfach nicht, dass man da ausführlich drüber spricht. Sie hat einfach mitgemacht und verlangt, was er gewollt und eingefordert hat, damit sie überlebt. Aber sie will halt auch nicht wirklich mehr darüber reden. Ja, also er belohnt sie halt damit, dass er ihr Schulbücher bringt und sie Radio hören lässt. Meist ist es der Kultursender Ö1. Ja, sie stellt sich so ein bisschen vor, wie es so wäre, in der Schule zu sein. Und wenn sie dann ein neues Buch hat, tut sie so, als würde sie in einer Klasse sitzen und als wären ihre Klassenkameraden da. Und als würden sie alle gemeinsam über dieses Buch sprechen. Oft stellt sie sich vor, wie die erste Liebe war und ja, ob sie viel verpassen würde und wie es jetzt so wäre, mit ihren Freundinnen zu quatschen. Ja, oft gibt es ja auch Berichte von Geiseln, die so ja, durch mehrere Liegestütze ihren Körper trainieren. Natascha trainiert allerdings in den Jahren ihren Geist. Wolfi, so wie sie ihn jetzt nennen darf, erlaubt Natascha jetzt immer mehr Freiheiten. Manchmal gehen sie sogar zusammen einkaufen und einmal werden sie von der Polizei angehalten. Natascha versucht auch, einem Polizisten zu signalisieren, dass sie Hilfe benötigt, weil Wolfgang zu schnell gefahren ist. Aber dieser Polizist übersieht die Hilferufe des jungen Mädchens. Ja. Einmal fahren sie zusammen dann auch in den Skiurlaub. Und als sie sich auf der Toilette die Hände wäscht und Wolfgang halt gerade vor der Tür steht, versucht sie mit einer Frau zu reden. aber die reagiert irgendwie nicht so richtig oder nicht schnell genug und schon steht Wolfgang vor der Tür und zieht sie raus. Ja, Wolfgang ist Ingenieur, aktuell arbeitslos zu der Zeit der Entführung und hat längere Haare mit so einem Seitenpony zur Seite gekämmt, so ein dunkelblond bis hellbraun und sieht eigentlich aus wie der nette Nachbar. So ein bisschen urig beschreiben ihn die Nachbarn, aber nicht irgendwie gefährlich. Natascha sieht zu der Zeit aus, zu ihrer Zeit der Entführung, wie so das typische Mädchen aus Ende der 90er, Bob, gerader Pony, bunte Sachen, Tonne und lächelt in die Kamera. Also so das typische Mädchen aus Ende der 1998er oder beziehungsweise da ja noch Anfang. Natascha darf jeden Tag Briefe an ihre Eltern schreiben und Wolfgang sagt ihr dann, dass ihre Eltern aber überhaupt nicht reagieren. Er nimmt die Briefe auch mit, aber natürlich verschickt er sie nicht, sondern legt sie beiseite oder wirft sie weg.
Also er hat gar nicht vor, ein Lösegeld zu verlangen, sondern sie soll einfach bei ihm bleiben, lebenslang.
Richtig, also der Hintergrund ist der, dass er tatsächlich eine Frau für sich wollte, die seinen Bedürfnissen entsprach, die er sich formen konnte, die ihm nicht weglaufen konnte, die nett zu ihm war. Ja, also seine Mutter, wie gesagt, ist ja dann auch aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Erst hat sie ihn in die Einliegerwohnung geschickt, dann ist sie in die Einliegerwohnung gezogen. Da ist die Mutter ja quasi geflüchtet und das hat der Wolfgang wohl irgendwie nicht so ganz verkraften können. Ja, Natascha zerbricht nicht an ihrer Gefangenschaft, sondern sie wird stark. Sie muss stärker werden als ihr Entführer, denkt sie sich. Und sie hat sich geschworen, dass sie eine Überlebensstrategie haben wird, um ihre Eltern eines Tages wiederzusehen. Und irgendwie hat sich dann in der Beziehung zwischen Täter und Opfer eine Normalität eingestellt. Mit der Zeit kriegt nämlich Natascha Wolfgang auch dazu, mit ihm ihre Geburtstage zu feiern.
Mhm. Also es geht jetzt um mehrere, also das scheint jetzt schon länger als 6 Monate zu...
Ja, also wirklich insgesamt dauert die Gefangenschaft jetzt 8 Jahre, also bis sie freikommt, ja. Also sie ist 10 und als sie ihm später entkommt, dazu sage ich aber gleich noch was, ist sie dann 18. Sie gehen auch immer zusammen zum Baumarkt, aber nachdem Natascha halt wirklich versucht hat, Kontakt mit einem Polizisten und eben mit dieser einen Dame von der Toilette auf Kontakt aufzunehmen, traut sie sich gar nicht mehr, irgendwas zu sagen. Denn sie weiß, wenn er sie erwischt, gibt es wieder lange Zeit kein Essen.
Mhm.
Ja, wie gesagt, sie gehen in den Baumarkt und dann sind sie einmal sogar auf diesem Skiurlaub. Sie traut sich nicht mehr, um Hilfe zu bitten, zu schreien oder zu fliehen. Ihre Angst war nämlich zu groß. Er hatte ihr öfter gedroht, dass er sie umbringen oder verhungern lassen würde. Und er würde auch alle umbringen, die ihr helfen wollen würden. Erst nach 3096 Tagen wagt sie es endlich und hat einen weiteren Fluchtversuch unternommen. Es ist nämlich so, dass, auch wenn es jetzt jahrelang still um Natascha geworden ist, die Polizei nochmal die Ermittlungen aufrollt. Und man sucht weiter nach eben diesem Lieferwagen, den Wolfgang über all die Jahre behalten hat. Den wir dann nun mal jetzt verkaufen und es wird ihm zu heiß. Und jetzt schickt er Natascha mit dem Sauger raus und lässt sie eben diesen Lieferwagen aussaugen und reinigen, weil gerade einige Interessenten anrufen. Als er wieder einen Anruf bekommt, entfernt er sich ein paar Schritte von Natascha und sie saugt eine Weile, schaut wirklich, ob er sie gerade wieder testet. Das hat er nämlich auch schon mehrmals gemacht. Sie getestet, ob sie ihm gehorcht und ja, wenn sie dann versucht hat zu fliehen oder irgendwas zu machen, hat er sie wieder bestraft, indem er ihr kein Essen oder Trinken gebracht hat. Ja, und tatsächlich sieht sie, dass das Gartentor auf ist und Wolfgang wirklich beschäftigt mit dem Anrufer diskutiert über den Verkauf des Lieferwagens. Also schmeißt sie den Sauger hin und rennt aus dem Garten heraus. Durch den Zaun rennt sie um ihr Leben und trifft auf Leute und bittet um Hilfe. Aber diese reagieren nicht und sagen halt, helfen keiner Drogensüchtigen.
Ach du Schreck.
Dann trifft sie wieder auf ein paar Leute. Auch die glauben mir nicht so ganz. Und ja, sie wird wieder abgewiesen. Dann klettert sie über einen Zaun von einer Kleingartenanlage und trommelt gegen das Fenster von Inge Pleier, einer 71-jährigen Rentnerin mit rotgefärbten Haaren, die gerade in der Küche steht. Und sie rief: Ich werde verfolgt, rufen Sie bitte die Polizei. Und ein Mann ist hinter mir her. Und wenn der kommt, dann ist das nicht gut für uns beide. Inge Pleier ist die einzige von denen, die ihr jetzt weiterhilft. Es kommt später auch zu Anzeigen gegen die Leute, die Natascha nicht geholfen haben. Aber auch auf Bitten der Familien zieht Natascha die Anzeigen später zurück. Vielleicht will sie auch einfach dann mal damit abschließen. Es ist jetzt 14.03 Uhr und Inge Pleier ruft in der Polizeistation im Nachbarort Deutsch-Wagram an. Der Anruf schlug wie eine Bombe ein. Natascha, das Mädchen, das längst für tot gehalten wurde. Natascha Kampusch lebt. Als die Polizisten kamen, zog sie sich zunächst eine Decke über den Kopf. Sie hatte an alles gedacht. Sie hatte an alles geplant, an all die Jahre im Keller. Niemand sollte von ihr ein Foto machen. Sie wollte es teuer verkaufen können. Sie wusste, welche Leute sie betreuen sollten, dass sie Interviews geben würde. Sie wusste, dass sie anderen etwas Gutes tun wollte. Hungern in Afrika zum Beispiel. Und sie wollte, dass Wolfgang, ihr Entführer, schon bald hinter Gitter sein würde oder tot sein würde. Ja, Wolfgang wiederum hat in der Zwischenzeit die Flucht von Natascha bemerkt und setzt sich in seinen roten 850er BMW. Er rast in die Stadt, schüttelte sogar die Polizei ab, die zu seinem Haus fuhr, um ihn festzunehmen, und parkte seinen Wagen im Einkaufszentrum. Dann rief er einen Bekannten und Geschäftspartner an. Ja, und er legte sich dann am Abend nach 8 Jahren als Entführer mit dem Kopf auf die Schienen, bis irgendwann ein Zug kam. Straßhof an der Nordbahn liegt auf halber Strecke zwischen Wien und der slowakischen Grenze. Ja, es ist ein langgezogenes Straßendorf mit 7000 Einwohnern. Im Haus in der Heinestraße Nummer 60 war Natascha all die Jahre lebendig begraben. Horrorhaus nannte man es später. Ja, das gelb gestrichene Einfamilienhaus hinter der sorgfältig geschnittenen Hecke. Hier lebte der damals 44-jährige Mann, der sein Haus zu einem Straflager umgebaut hatte. Er war wie ein Diktator, der über sein Volk herrschte. Ja, das Bild, was von Wolfgang kursiert, da trägt er ein weißes Hemd und schaut mit braunen Augen in die Kamera. Als wäre er der normalste, netteste Mensch auf der Welt. Und er hat halt eben diesen 70er-Jahre-Seitenscheitel. Sein Lächeln wirkt eigentlich ganz normal. Aber hinter seinem Lächeln steckt eine grausame Grimasse. Er wirkte, wie gesagt, auf die Nachbarn etwas sonderlich, aber eigentlich ganz nett. Und als ein unscheinbarer Tüftler, der in seiner Freizeit an seinem Auto herumschraubte oder etwas an seinem Haus umbaute. Er grüßte immer nett, aber er sprach wenig. Auch das Mädchen sahen die Nachbarn manchmal bei ihm im Auto, im Garten, in der Garage. Die einen hielten sie für eine Freundin der Familie, die anderen sagten, sie wäre eine junge Jugoslawin, die er sich für seinen Haushalt besorgt hatte.
War auch interessant, dass die da nicht näher nachforschen. Ich meine, eine 10-Jährige ist ja nun keine Jugoslawin, keine jugoslawische Arbeitskraft, die in einem Haushalt aufräumt. Also ich glaube, die Nachbarn haben da auch ganz intensiv weggeguckt.
Ja, eben, vor allem 17 Kilometer. Also das ist ja jetzt nicht so weit von Natascha entfernt. Sonntags.
Die müssen ja auch die Fahndungsaufrufe später gesehen haben und die müssen ja auch später Bilder gesehen haben der Verschwundenen und die haben dann trotzdem all die Jahre nichts gesagt.
Ja, also sie hat ja, ich sag mal, extrem abgenommen. Trotzdem siehst du ja eine gewisse Ähnlichkeit. Also wenn man uns jetzt im Keller gefangen halten würde, würden wir zwar unsere Figur verändern, aber nicht unser Grundaussehen. Und wenn du dann denkst, 17 Kilometer entfernt, das könnte doch irgendwie Ja, auch wenn man halt dann schon Jahre gefangen ist. Sonntags kam immer die Mutter, um für ihren Sohn vorzukochen. Sie habe angeblich nie etwas bemerkt von dem Doppelleben ihres Sohnes, dem Mädchen, das er 3 Meter unter der Erdoberfläche seines Hauses eingesperrt hatte. Kannst du mir eigentlich auch nicht erzählen.
Nee, eigentlich nicht wirklich. Also ich denke, die hat sich da auch gut einspannen lassen.
Ja, das Haus, in dem Natascha 8 Jahre lang gefangen war, hat Natascha dann später als Entschädigung erstritten. Also würde ich tatsächlich auch machen. Das ist quasi so eine Art Entmachtung, würde ich jetzt sagen. Ja, also und sie sagt auch, sie möchte halt auch nicht, dass dieses Haus zu so einer Art Pilgerstätte wird, wo dann Aschenbecher und Kaffeekränzchen oder Käfflein verkauft werden und man über ihre Geschichte spricht. Und die Mutter wiederum von dem Wolfgang P. darf aber dort leben, wenn sie das oder durfte halt da auch leben. Was dann später mit dem Haus geschah, das wird nicht an die Öffentlichkeit gebracht. Aber jeder, der da versucht, irgendwie an das Haus ranzukommen oder irgendwie doch mal Informationen einzuholen, dem wird mit den Anwälten von Natascha Kampusch mit einer Klage gedroht. Die einzige, die sich jemals dazu geäußert hat, war eine junge hübsche Polizistin namens Sabine Freudenberger. Sie hatte nämlich die Natascha Kampusch am Tag ihrer Flucht auf der Polizeistation im Empfang genommen. Natascha hatte ihr ihre Geschichte erzählt und die Polizistin erzählte sie dann einem Team des österreichischen Fernsehens ORF. Wie eine Vaterperson sei der Entführer später für sie gewesen, sagte die Polizistin. Und der Mann habe sie wohl auch sexuell missbraucht. Aber ihr ist es nicht klar, so wirklich. Also für die Natascha war das irgendwie so normal. Sie sagte nämlich später, sie habe es freiwillig mit ihm getan. Danach, also nach diesem Interview, erhält die Polizei ein Redeverbot und auch diese Polizistin wurde zunächst in den Urlaub geschickt. Ein professionelles Team übernahm den folgenden Tagen die Betreuung von Natascha. Eine Truppe von Medienberatern und Medienanwälten und Psychiatern. Sie entwickelten eine Strategie, Natascha Kampusch, ging es aber tatsächlich sehr schnell besser als erwartet. Innerhalb von einer Woche nahm sie sogar 10 Kilo zu. Also weil sie dann auch einfach mal das essen konnte, was sie wollte. Das ja sehr abgezergelte Mädchen, was wirklich eher einem Skelett ähnelte, entwickelte sich sehr schnell zu einem pausbäckigen jungen Mädchen, zu einer pausbäckigen jungen Frau. Sie ist ja mittlerweile dann schon 18, als ihr die Flucht gelang. Ja, sie brauchte natürlich eine Therapie und sie musste natürlich vor neugierigen Anwälten und Reportern weiter geschützt werden. Dann wurde sie recht schnell in das Krankenhaus gebracht. Und es wurden den Zeitungen verboten, über das, also mit dem Wort Sexfolter oder ähnliches zu spekulieren und mit diesem Wort zu schreiben. Und das haben die tatsächlich dann untersagt.
Ist aber auch sehr mysteriös, dass die Zeitungen generell einen derartigen Maulkorb bekommen, ne? Wo man dann auch schon denkt, einerseits der Schutz der Opfer, auf der anderen Seite haben wir aber auch Pressefreiheit, ne?
Gut, aber Sexfolter, am liebsten hätte sich die junge Frau dem ganzen Medienrummel entzogen, sagt sie später. Aber das geht ja auch nicht. Und später sagt dann der, ja, sag ich mal, der Betreuer, dass man ihr das auch nicht ausreden konnte. Eine der ersten Vertrauenspersonen war Monika P. Ja, musste sie managen wie ein Star, sagt diese später aus. Dietmar Ecker, der Mann, der sie für das erste Interview vorbereitet hatte, sagte dann später, alle wollten sie sehen und sie wollten auch ihr Gesicht. Die Paparazzi hätten sie sonst gejagt wie Lady Di. Also bereitete Eckerer sie auf das Interview vor, das sie dem österreichischen Fernsehen gab. Er hatte den richtigen Zeitpunkt errechnet, an dem sie in die Öffentlichkeit treten konnte, exakt 2 Wochen nach der Flucht. Das Interview war ein Erfolg. Es hatte in Österreich einen Marktanteil von 80%. Sie beeindruckte also ihr Publikum. Sie wirkte manchmal sehr jung, aber manchmal auch erstaunlich reif. Und sie sah auch kokett aus. Mal war sie fast schmerzfrei, wenn sie von ihrer Erfahrung und der Panik im Keller von Wolfgang sprach. Dann trafen die Filmangebote ein und das Interview wurde in alle Welt verkauft. Natascha Kampusch Zukunft ist seither finanziell gesichert. Sie hatte die Medien durchschaut und mit ihren Beratern hatte sie eine kluge Strategie entwickelt. Alle paar Wochen gibt sie ein neues Interview, wirft den Journalisten ein paar Häppchen zu und danach ist wieder Ruhe. Bisher hatte sie die österreichischen Medien also ganz schön auf Trab gehalten.
Ja. Man kann also, sehr, sehr, sehr berechnend, ne?
Richtig.
Bei allem Leid und bei aller großen Not, ja.
Ja, also es ist tatsächlich,
was ich komisch finde.
Sie sagt halt auch später aus, dass halt sie, wenn dann nur von Wolfgang halt besucht wurde. Es gab dann nämlich auch Gerüchte, ob sie an oder in einem Sadomaso-Club von ihrem Entführer verschleppt worden sei oder in einem Pornoring gewesen sei. Aber da sagt sie halt auch, dass das Gerüchte sind und es hätte halt immer nur Wolfgang gegeben. Und da nimmt sie ihn halt auch in Schutz, was halt auch so ein bisschen irgendwie Gegenstimmen gegen sie erhebt, weil sie eben so gefasst ist. Auf der einen Seite gibt es halt die Leute, die sie wirklich als Opfer feiern. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Gegner, die sagen, irgendwas stimmt mit dem Mädchen da nicht.
Naja, also ich meine, es gibt ja auch sowas wie das Stockholm-Syndrom, ne?
Ja.
Wenn man Opfer lange genug einsperrt, sind die froh und dankbar, wenn man sie nicht umbringt, weil die haben ja Todesangst. Und aus Angst, dass sie jetzt nicht, sind sie so froh und dankbar, dass sie nicht getötet werden, dass die hinterher zu nahezu allem bereit sind, ne? Das ist ein gut untersuchtes Phänomen und das kann natürlich auch bei ihr wirksam geworden sein.
Ja.
Es entsteht ja auch zwischen dem Opfer und dem Täter eine sehr innige Beziehung. Die mag ganz schrecklich und furchtbar sein, aber die entsteht natürlich trotzdem. Also nicht eine positive, sondern eine, aber immerhin eine, ob positiv oder negativ, ist völlig, die hat ja, der ist ja ihre ganze Welt. Sie ist ja sonst Mutterseelen alleine. Es ist ja der einzige Mensch. Und wie immer dieser Mensch sein mag, sie hat keine Alternative.
Ja, richtig. Später ist es so, dass Natascha mit dem Geld, was sie über diese ganzen Interviews einnimmt, eine Foundation gründet. Und zwar die Natascha Kampusch Foundation, die sich um Entführungsopfer und notleidende Kinder in Afrika kümmert. Ja, und zudem gründet sie dann tatsächlich auch noch ein Krankenhaus mit 25 Betten. Es ist ihr Weg aus der Opferrolle oder sich aus der Opferrolle zu befreien.
Kann ich mir gut vorstellen, durch Handlungen rauszukommen, aus dem, das mit einem gehandelt wird. Das kann ich gut nachvollziehen.
Auf die Frage, ob sie gerne ein Haustier hätte, antwortete sie dem Standard. Bei einem armen Hund, der alleine in der Wohnung ist, sehe ich nicht viel Unterschied zwischen meiner früheren Situation und dem Tier. Nur, dass ich netter zu dem Tier wäre und es nicht misshandeln würde, sagt sie später. Also so ganz tief, also beziehungsweise so, es sitzt schon noch in ihr. Eine Woche, nachdem sie geflohen ist, ja, wurde auch ihr Entführer Wolfgang beerdigt. Zu seiner Beerdigung kamen nur zwei Leute. Und zwar die Frau eines ehemaligen Arbeitskollegen und seine Mutter. Auf einem Friedhof südlich von Wien liegt der Mann, der ihr das alles angetan hat, unter einem falschen Namen begraben. Natascha Kampusch soll angeblich geweint haben, als sie von seinem Tod hörte. Sie hatte sich dann in der Gerichtsmedizin von ihm verabschiedet und davon überzeugt, dass er auch wirklich tot sei. Wolfgang nahm seine Geschichte mit ins Grab und die von Natascha auch. Zunächst wollte sie auch auf seine Beerdigung gehen, ist dann aber doch nicht hingegangen.
Und hat der sich nicht umgebracht?
Genau, also der hat sich ja dann, nachdem sie geflüchtet ist, an dem Tag noch mit dem Kopf auf die Schienen gelegt.
Ja. Also der ist wirklich überrollt worden.
Er ist wirklich überrollt worden.
Ob der jetzt zurückgezogen hat und gesagt hat, hey, ich werde doch kein Opfer, aber
nee.
Der ist wirklich überrollt und sicher fest und tot.
Und davon hat sie sich auch überzeugt.
Ja, das kann man sehr gut nachvollziehen, dass man wirklich sicher wissen möchte, ob jemand vielleicht nicht doch wieder zurückkommt.
Ja, also ich hätte das auch gemacht. Also ich wäre ja dann vielleicht auch nicht auf seine Beerdigung gegangen, aber sie haben nun mal auch 8 Jahre zusammen gelebt. Es war irgendwo eine Bezugsperson, wenn auch eine schreckliche. Ja, ihr Lieben. Und Tatsächlich war es das dann auch mit dem Fall von Natascha. Sie hat mehrere Bücher rausgebracht. Zum einen das Buch 3096 Tage in Gefangenschaft, ihr erstes. Dann hat sie später noch das zweite rausgebracht, und zwar 10 Jahre nach der Gefangenschaft. Und das sind auch die Quellen, auf die ich so, aus denen ich meine Sachen habe, wie auch der Spiegel und der Stern, die über Natascha geschrieben haben.
Ja, das war ja ein spektakulärer Fall. Eieiei. Ein harter Tobak.
Also ich bin jetzt tatsächlich auch wirklich nicht so auf den Missbrauch eingegangen, weil sie das auch einfach nicht wollte, und das respektiere ich tatsächlich. Also, ja. Ja, ihr Lieben, wir hoffen, unsere Fälle haben euch mal wieder gefallen. Es war jetzt wieder ein Urlaubsspecial. Ich glaube, Wien hatten wir tatsächlich noch gar nicht.
Dabei ist Wien eine wunderschöne Stadt.
Ja.
Ich liebe Wien wirklich sehr. Es ist eine der Hauptstädte, wo man immer hinfahren kann.
Ja. Ja, also Betty kann ja mal demnächst irgendwie einen Rabattcode für ein Reisebüro uns geben.
Ja, gerne. Ich reise gerne. Ich liebe Europa. Ich bin Europäer. Yeah. Und ich reise gerne in Europa.
Gut, ihr Lieben, ihr könnt ja gerne einen Kommentar unter unserem Fall schreiben.
Jawohl.
Also, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Jawohl, macht es gut. Ciao. Und lasst euch nicht umbringen.
Und in weißen Lieferwagen mitnehmen.
Ganz genau. Bis
Bis
dann.
dann.
Ciao.
Tschüss.